dann fange ich an. Herzlich willkommen. Ich bin der Raziel. Ich möchte mit euch über das Klima sprechen, so wie letztes Jahr. Was habe ich heute vorgenommen? Wir werden in der Sache fast das Gleiche besprechen wie letztes Jahr. Also gerade der zweite Teil ist eine etwas verkürzte Variante von dem, was letztes Jahr kam. Wenn ihr die kompletten Details haben wollt, könnt ihr einfach auch in den Talk vom letzten Jahr reingucken. Da war es ein bisschen ausführlicher. Ich habe dafür bei den Beobachtungsdaten noch so ein bisschen mehr ergänzt. Wir wollen uns einmal noch mal so ein bisschen angucken, was so der IPCC-Bericht ist, was so dieses AR6 bedeutet. Und dann gucken wir mal so an, wie das letzte Jahr so gewesen ist. Da habe ich mich im Wesentlichen an den Daten vom Klimabericht vom Deutschen Wetterdienst bedient und da so mal so ein bisschen so die schönsten Sachen rausgesucht. Also das sind so 30 Seiten geballte Zahlen, Daten, Fakten. Wir gucken uns jetzt nur einen kleinen Teil an. Die Referenzen sind hinten auch verlinkt. Das ist so ein PDF, das kann man sich einfach runterladen und die Abbildungen sind eigentlich auch sehr schön und auch sehr eindrücklich da drin, dass man sich im Detail auch nochmal so ein paar Kleinigkeiten angucken kann. Ich habe angefangen, mal so ein bisschen noch wieder so mein Feed durchzugucken, was so 2024 so an Headlines in den Medien gewesen ist. Wir hatten ja letztes Jahr an der gleichen Stelle bei dem Vortrag schon so ein bisschen so die Situation diskutiert, dass 2023 halt ja in allen 12 Monaten schon deutlich über dem 1,5-Grad-Ziel gewesen ist. Das haben wir jetzt natürlich auch konsequent verlängert und haben dann jetzt so die letzten 2 Jahre deutlich über dem Ziel gelegen. Was jetzt der aktuelle Stand ist, dass wir jetzt für das Jahr 2024 sagen können, wir sind jetzt bei 1,6 Grad. Also das zweite Jahr in Folge über dem Pariser Klimaziel. Und sogar an der Stelle, das sieht man jetzt in der Überschrift so ein bisschen am schönsten, wir haben bei der Mitteltemperatur im Vergleich zu 2023, zu 2024 das Mittel für Deutschland nochmal um 0,3 Grad nach oben korrigiert. Das werden wir nachher sehen. Wir waren irgendwie bei 2,6 Grad über Mittel. Jetzt sind wir letztes Jahr schon bei 2,9 Grad gewesen. Tendenz steigend, weil nämlich so ein bisschen so der Deutsche Wetterdienst halt die Messung macht und zum einen gesagt hat, ja, naja, gerade Deutschland erwärmt sich da deutlich schneller, aber nicht nur Deutschland, sondern eigentlich komplett Europa erwärmt sich deutlich stärker, wenn man sich das so im Vergleich zum globalen Mittel anguckt. Und dementsprechend gab es auch letztes Jahr allerlei Extremereignisse. Zum Beispiel gab es eins in Spanien. Das war so ein bisschen, das kann man so ein bisschen sagen, das war so das Ahrtal des Spaniens. Da haben sich dann ein paar Autos mal so in einer Straße zusammengeknubbelt. Und da sagen sie halt auch, 2024 war deutlich extremer. Auch der amerikanische Wetterdienst hat eine ungewöhnlich lange Hurricane-Saison gehabt. Die hat fast 2 Wochen vorher angefangen und 3 Wochen länger gedauert. Die mussten, die machen das so, wie der Deutsche Wetterdienst das auch tut. Die geben den Hurricanes halt auch immer Namen, so vom Alphabet runter. Und irgendwann sind sie dann 2-mal durch gewesen und ihnen sind dann die Buchstaben ausgegangen, dass sie dann irgendwann angefangen haben, griechisches Alphabet zu nehmen. Da war halt auch deutlich mehr dabei. Das war so ein bisschen so die Headlines dafür. Und wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz so ein bisschen diesen Sachstandsbericht halt auch angucken, der IPCC ist die Abkürzung für Intergovernmental Panel of Climate Change. Das ist halt so die große Wissenschaftscommunity, die an dieser Stelle sämtliche Forschung zum Klimawandel einfach bündelt. Und die machen das so, dass die ungefähr alle 4 Jahre einen sogenannten Sachstandsbericht machen. Das ist dieser AR. Assessment Report. Die sind jetzt aktuell im Jahr 2023 in die 6. Iteration gegangen und die bereiten jetzt gerade wieder alles vor. Also der 7. Sachstandsbericht, der sogenannte AR7, ist jetzt für 2027 geplant. Und was da tatsächlich so wirklich geguckt wird, ist, dass wir uns wirklich so angucken, anthropogener Treibhausausstoß, den wir haben. Das ist nicht nur CO2, das sind auch Methangase und auch andere Spurengase, die halt sehr den natürlichen Treibhauseffekt nochmal verstärken. Und jetzt sieht man bei den Sachen immer so, dass sie die gewissen Projektionen machen. Ne? Wir sehen halt hier, wenn wir jetzt tatsächlich das 1,5-Grad-Ziel erreichen würden wollen, müssten wir so von den ganzen Klimagasen, die wir in die Atmosphäre pumpen, an dieser Stelle, wo wir jetzt halt sind, anfangen und wirklich so diese Kurve machen, um dann nettomäßig irgendwann dann halt wirklich substanziell keine Emissionen mehr auszustoßen. Das ist so das, was eigentlich die Leute sich damals in Paris vereinbart haben, was sie machen wollten. Das ist so die Absichtserklärung. Und die optimistischen politischen Entscheidungen, die man halt machen will, sorgen dafür, dass wir da oben bei der roten Linie bleiben. Und die aktuelle Regierung, die eigentlich eher jetzt so mit Zirkuszelt-Metaphern in den Medien aufgefallen ist, hat in letzter Zeit halt deutlich weniger gemacht. Wir hatten zum Beispiel in der Zeit, wo Peter Altmaier in den 10er Jahren Wirtschaftsminister war, hat er ja eigentlich basically den kompletten Ausbau von Windkraftanlagen komplett runtergefahren. Also so viel Bürokratie obendrauf gepackt, dass der halt faktisch zum Erliegen kam. Deswegen wurde das so satirisch so ein bisschen so als die Altmaier-Delle benannt. Und wenn man sich jetzt halt so ein bisschen anguckt, dass eine Gaslobbyistin jetzt diesen Posten übernommen hat und mehr Gaskraftwerke bauen will, glaubt man halt auch, dass demnächst auch noch die reiche Delle dazukommt, wenn es dann um den Ausbau regenerativen Energien geht. Also aktuell ist es eigentlich eher so, dass viele davon ausgehen, dass man oberhalb der roten Linie mit den Maßnahmen ist, die wir jetzt aktuell versuchen zu implementieren. Das wird immer noch so ein bisschen aufgeteilt. Man hatte zum einen wirklich CO2 als den zentralen Ausstoßkandidaten für Gase. Hier jetzt gleiches Bild wieder. Also so ein bisschen hier oben das, was so als Entscheidung implementiert wird. 2 Grad Ziel, 1,5 Grad Ziel. Und da sehen wir halt ja auch ganz klar, das ist immer so dieses berühmte Ziel, dass man irgendwie so in der Mitte der 2040er Jahre, 2045, dann immer so versuchen wollte, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, dass man dann netto bei halt 0,9 Emissionen für CO2 ist. Sieht aktuell halt auch nicht danach aus. Was bei diesen Modellen auch immer so ein bisschen vernachlässigt wird, sind halt auch noch so andere Einflüsse, die zum Beispiel Waldbrände bedingen. Die Modelle haben halt nur eine ganz grobe Berücksichtigung an der Stelle, wie so Waldbrände oder halt auch andere Arten von Treibhausgaseinstieg halt noch dabei sind. Die werden so gar nicht berücksichtigt. Da gibt es tatsächlich auch entsprechende Forschungspaper, die versuchen, das so ein bisschen so über Koeffizienten mit in die Modellierung reinzubringen. Und das Gleiche hat man bei Methan halt auch. Wir haben im Moment die Situation, dass gerade in Kanada und halt auch in Russland oben so auf den Polarkreisen der ganze Permafrostboden anfängt aufzutauen. Und was da im Moment halt alles an Methan halt auch noch zusätzlich in die Atmosphäre kommt, haben die Modelle teilweise gar nicht berücksichtigt. Also die gehen jetzt davon aus, dass in Nordkanada viele Siedlungen über die nächsten 10 Jahre halt unbewohnbar werden, weil der Permafrostboden taut auf. Und eigentlich ist das dann da oben eher so moormäßiger Untergrund. Das heißt, die meisten fangen jetzt halt schon an, irgendwie über einen Umzug nachzudenken, weil mittelfristig die Häuser teilweise, wenn das Zeug halt auftaut, in diesem sumpfähnlichen Boden, den sie da haben, irgendwann versinken werden. Oder einige sind halt so nah an irgendwelchen Seen oder Wasserflächen gebaut, dass diese Permafrost oder halt auch diese Seen, die permanent Eis hatten, fangen halt an aufzutauen. Und dann kommt halt auch wieder so dieser klassische Erosionseffekt, wenn dann halt auch noch Wind dabei ist, dass viele von den Häusern halt auch 5 bis 10 Jahre gar nicht mehr überstehen, weil sozusagen das Wasser sich sozusagen halt auch den natürlichen Lebensraum wieder zurückholt. So viele stehen da halt auch davor, dass sie sich halt auch wirklich an eine andere Stelle migrieren müssen, um dann halt weiterleben zu können. Und das ist da halt auch alles gar nicht drin, und im Moment rasen wir halt eher dazu, dass wir teilweise sogar wieder mehr Ausstoß an der Stelle produzieren. Was man hier so ein bisschen sieht, da haben sie nochmal so ein bisschen so geguckt, wie sich die Lage zwischen diesen 2 Sachstandsberichten verschlimmert hat. Also ihr seht halt immer, dass so ein bisschen das Risiko zu den Auswirkungen mit jedem Sachstandsbericht immer neu klassifiziert wird. Also immer wenn halt der neue Sachstandsbericht an der Stelle erstellt wird, nehmen sie halt die aktuelle Forschung und halt auch die aktuellen Beobachtungsdaten und machen dann so diese verschiedenen Risikokategorien. Und ihr seht, zum einen also immer so zwischen den Sachstandsberichten dieses sehr hohe Risiko, das kommt hier bei den verschiedenen Sachen immer deutlich weiter runter. Also wir sind ja jetzt dabei, dass wir jetzt gerade hier das 1,5-Grad-Ziel gerissen haben. Realistisch sind eigentlich nicht mal mehr 2, sondern dass wir wahrscheinlich irgendwo so in diesem Bereich uns dann halt bewegen. Und da sieht man halt, bei dem alten Sachstandsbericht waren sie noch ein bisschen optimistischer, was das angeht. Da war es nur ein hohes Risiko, und dieser Balken wird halt auch, wenn man sich den nächsten Sachstandsbericht anguckt, deutlich weiter in der sehr hohen Färbung hier weiter nach unten rutschen. Und wir sind dabei halt gerade dabei, mit unseren ganzen Gasausstößen halt auch den Weg hier deutlich weiter nach oben zu machen. Also, dass viele Leute davon ausgehen, dass die ganzen Auswirkungen, die sie da jetzt immer so ein bisschen durchdeklinieren, ne, also stärkere und längere Stürme, sowas wie Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, wo wir halt diese 38 bis 40 Grad halt auch hier hatten, da haben wir tatsächlich Glück gehabt, dass es sozusagen eigentlich nur relativ kurzzeitig war. Ich erinnere mich noch 2019, da hatten wir das mal so 2 Wochen am Stück. Aktuell ist es so, das hatten wir hier im Vorfeld gerade so ein bisschen diskutiert, aktuell die Temperaturen, die auf der Iberischen Halbinsel dieses Wochenende angekündigt sind, sind 43 bis 45 Grad. Das ist selbst für das spanische Festland, was ja eigentlich halt auch im Frühjahr und im Sommer Temperaturen deutlich über 30 Grad eigentlich gewohnt ist, halt schon Extremtemperaturen. Das Gleiche, was dann auch noch passiert, das war auch so, ist so medial in der letzten Zeit so ein bisschen auch stärker wieder ins Gedächtnis gerufen worden, weil gerade die pazifischen Inselstaaten ja jetzt eine große Petition auch bei der UN gestartet haben, dass sie halt so ein bisschen dazu votiert haben, dass die westlichen Industrienationen sich halt deutlich stärker mit bei den Klimawandel-Auswirkungen halt auch beteiligen, weil wenn wir jetzt aktuell von so einem von einer Erhöhung des Meeresspiegels von so bis zu 1 Meter davon ausgehen, ist es halt nicht nur so, dass man darüber lachen kann, dass eventuell unsere Nachbarn in den Niederlanden irgendwie anfangen, ihre schwimmenden Häuser weiter ausbauen zu müssen, weil da ja auch vielerlei Fläche unter dem Meeresspiegel liegt und nur durch Deiche halt gesichert ist. Deiche haben sich die Menschen im Südpazifik einfach gar nicht bauen können. Die Inseln haben halt irgendwie 2, 3, 4 Quadratkilometer Fläche. Da baust du keinen Deich, da lebt dann keiner mehr drauf. Aber wenn das jetzt um 30 bis 60 Zentimeter halt ansteigt, ist die Insel halt fast komplett überflutet. Klar kann man dann hier noch so bis zu den Knöcheln auf der Insel halt weiterlaufen, aber es ist halt nichts mehr trocken. Es ist eigentlich eher so eine Untiefe für die Seefahrt, die dann leider noch existiert. Und da ist es auch so, dass der Eintritt gerade an der Stelle halt auch deutlich stärker wird. Es gibt da auch noch verschiedene Studien, die dann halt auch dazu führen, das war in der letzten Woche halt auch drin, dadurch, dass jetzt auch unsere kompletten Eisflächen, gerade in Grönland oder halt auch in der Antarktis oder halt auch das Meereis, was wir eigentlich auf dem Nordpolarkreis haben, ja einen Minimalstand erhält. Ne, wenn man sich so ein bisschen an die Physik erinnert, wenn man eine weiße Fläche hat, reflektiert die halt relativ gut die kurzwellige Einstrahlung auch wieder in die Atmosphäre zurück. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Grönland demnächst halt sein Eisschild, den es halt hat, was eigentlich ein guter Reflektor ist, verliert und man dann halt auch das Land hat, wird man halt auch sehen, dass sich halt auch Grönland doch mal deutlich stärker dann halt auch erwärmt. Und auch gerade diese Kippfaktoren, die halt auch immer stärker dazukommen, die sind an vielen Stellen in Modellen noch nicht ausreichend berücksichtigt, sodass die jetzt eigentlich auch ein bisschen so in den nächsten Sachstandsberichten alle nachgearbeitet werden. Also wir werden wahrscheinlich, wir sind, auch wenn sie das immer so als pessimistische Szenarien verkaufen, sind die noch relativ optimistisch, weil wir so viele Kipppunkteffekte in diesen gesamten Studien noch gar nicht berücksichtigt haben. Jetzt nochmal so ein bisschen so, dass wir die Sachen so daneben legen. Ne? Also wir haben jetzt so ein bisschen so gesagt, die letzten 2 Jahre rangieren wir hier so schon so ein bisschen so in diesem Bereich. Ne? Und da sehen wir dann halt wirklich, das ist jetzt immer, die Zahlen, die wir da oben sehen, ist halt immer global. Das ist halt lokal, ändert sich das natürlich halt auch immer. Und ihr seht hier halt wahrscheinlich so ein bisschen halt auch, ne, gerade Afrika, Nordafrika, auf dieser komplette Mittelmeerbereich. Ne? Also das, was wir immer so in den letzten Jahren medial als diese Extremsommer im mediterranen Bereich haben, wird sich über 5 bis 10 Jahre, wird sich das halt einfach normalisieren, dass die da bis 45 Grad kriegen, dass die da regelmäßig die schweren Waldbrände haben, dass wenn mal ein Niederschlag kommt, der halt so kommt, dass man, wie das jetzt vor kurzem im Bereich in der Türkei gewesen ist, dass die auf einmal 180 mm Niederschlag in einer Stunde hatten. 180 mm, also ihr müsst euch vorstellen, ne? Durch 10 geteilt. In der Fläche habt einmal 1 Meter Fläche, 18 cm Wasser da drauf in einer Stunde. Großflächig. Das kann kein Wassersystem, auch keine Schwammstadt der Welt im Moment vernünftig verarbeiten. Und dann sieht man eventuell sowas wie am Anfang in Valencia mit den Autos. Und ne, ihr seht, je weiter wir halt hier rüber rutschen, ne, gerade halt auf der Nordhalbkugel, je dunkelroter, desto mehr heiß. Und was das meistens ja halt auch für Auswirkungen hat, ist, dass einige Stellen auf dem Kontinent, wo jetzt schon das Leben im Sommer halt sehr anstrengend ist, dass die halt mittelfristig halt unbewohnbar werden. Wenn man da halt 45 bis 50 Grad hat, vielleicht halt durch Photovoltaikanlagen noch vernünftige Klimaanlagen bauen kann, ist es trotzdem halt meistens so, dass da halt einfach auch von der Vegetation nichts mehr übrig ist. Und dann ist auch tatsächlich das Gleiche, und das ist auch so ein bisschen die politische Dimension, die man halt sehen muss, dass man dann eventuell halt auch wieder Fluchtbewegungen hat. Jetzt nicht, weil die Leute irgendwie durch Krieg oder andere Faktoren anfangen zu fliehen, sondern halt einfach, weil der Raum, wo sie halt leben, unbewohnbar wird. Neben den Temperaturen ist ja meistens auch immer die Sache, da haben wir gerade so ein bisschen drüber gesprochen, damit ich auch irgendwie Landwirtschaft und andere Dinge machen kann, brauche ich ja auch immer Niederschlag. Und das haben wir ja jetzt so ein bisschen gesehen, der verschiebt sich ja auch deutlich stärker. Wir sehen jetzt hier so ein bisschen auch, ne, stellt euch vor, die gleichen Sachen, mal kurz zurück, dass wir die Pfeile nochmal sehen, ne? Also merkt euch, ne, 1,5, 2, 3, 4 sind die gleichen Sachen, also das Bild geht nach unten halt einfach weiter. Und da sehen wir dann hier dann zum Beispiel, und das ist teilweise das Interessante, im Netto, also global betrachtet, nimmt der Niederschlag sogar zu, wenn es wärmer wird. Warum ist das so? Die Luft ist deutlich wärmer, sie kann halt deutlich mehr Feuchtigkeit an der Stelle aufnehmen. Das bedeutet, mehr Feuchtigkeit speichern, dann die Konvektion tritt ein. Und dann kann man natürlich auch, wenn das entsprechend transportiert wird, an einigen Stellen mehr oder weniger Niederschlag haben. Das ist ja auch so ein bisschen die Situation, dass ja auch die Wirbelstürme immer früher anfangen und auch immer stärker werden. Wir hatten letztes Jahr diese Situation, da hatte ich letztes Jahr mal so ein Bild mitgebracht, da hat man den Golf von Mexiko gesehen. Und da war es tatsächlich so, dass dann der Wasseroberflächentemperaturen halt von 28 bis 30 Grad halt gehabt hat. Da ist halt eine super Energie drin, dass wenn da halt wirklich so ein tropischer Sturm entsteht, dass der halt einmal so, einmal Sightseeing dann über die Staaten macht, aber halt immer noch genug Energie hat, wenn er über den Nordatlantik gekommen ist, dass die selbst halt dann auch bei uns schwere Stürme dann immer noch da sind. Das hatten wir auch gesehen, dass wir dann auch teilweise Windgeschwindigkeiten bis zu 160 Kilometer in der Stunde die halt auch kriegen. Die Windstärke 12, also diese Beaufort-Skala, die man sonst eigentlich mal so kennt bei den Windstärken, hört normalerweise eher so bei 120 auf und ist nach oben halt offen. Es wird halt auch immer stärker. Sie hatten letztes Jahr Werte gehabt, so von 240 bis 260 Kilometer pro Stunde Wind, als dann so ein Hurricane dann auf das amerikanische Festland getroffen ist. Der hat halt einfach mal alles weggebügelt, was da halt da war. Und sieht jetzt auch so ein bisschen, hier sieht man das. Weiß ist eher so leichte Abnahme oder gleichbleibender Niederschlag. Es ist nicht nur, dass es im Mittelmeerraum deutlich wärmer wird, sondern tatsächlich auch, dass es da im Allgemeinen weniger Niederschlag gibt. Und man muss halt auch immer so ein bisschen gucken, Änderungen in Prozent. Nur weil wir jetzt hier auf dem afrikanischen Kontinent halt sehen, dass da eventuell 30 bis 40 Prozent von deren Jahresniederschlag mehr sind, müssen wir halt bedenken, die haben hier teilweise 300 Millimeter, wir haben hier oben 800 bis 900. Für diesen 30 bis 40 Prozent halt schon substanziell, aber halt im Nettowert halt gar nicht mehr so viel. Und gerade halt hier an den Stellen, das sind ja so die Subtropen, da ist aber auch verstärkt so, dass da weniger Niederschlag fällt. Das bedeutet, hier wird es zwar wahrscheinlich, dass es dann ein bisschen grüner wird, aber hier oben, gerade so der Bereich Nordafrika und das Mittelmeer, wird halt noch mal stärker unbewohnbar, als es in der Sahara teilweise der Fall ist. Und das sind halt so verschiedene Sachen, wo sich dann halt wirklich halt auch sehr, sehr stark die Sachen dann halt verschieben. Das ist so ein bisschen so der Blick auf zwei der verschiedenen Einflussbereiche. So, von dem gucken wir uns jetzt so an, so ein bisschen wie das letzte Jahr jetzt gewesen ist an meteorologischen Daten, und zum Schluss gucken wir jetzt so ein bisschen, wie passt das so in dieses Gesamtbild halt an der Stelle rein. Jetzt mal so ein bisschen Zahlen und Fakten mitgebracht. Nicht ganz richtig gesagt, wir hatten eine Abweichung, also es ist halt immer so, dass die Meteorologen hingegangen sind, sie haben sich einen Referenzzeitraum genommen, das war zu dem Zeitpunkt immer noch der Referenzzeitraum von 1961 bis 1990, haben dann für Deutschland die Werte genommen, arithmetisches Mittel gebildet und für diesen 30-jährigen Zeitraum, ne, jeweils das Jahresmittel genommen, zusammenaddiert durch 30 geteilt, und das ist sozusagen immer noch das Referenzmittel, an dem wir uns so ein bisschen bewegen, und die Abweichung zu diesem Referenzmittel war im letzten Jahr für Deutschland knapp 3 Grad. Ne? So halt relativ weit weg von dem globalen 1,5-Grad-Ziel. Ne? Zwar wieder ein regionaler Wert an der Stelle nur, aber trotzdem. Wir sehen 14% mehr Niederschlag und lustigerweise auch deutlich mehr Sonnenstunden. Was kann man sich da so als Zusammenhang machen? Wir hatten deutlich mehr Sonne, deutlich weniger Zeiten, wo Niederschlag war. Also muss der Niederschlag ja meistens dann immer konzentrierter in kürzeren Zeiträumen gefallen sein, ne? Wenn wir halt mehr Sonne an der Stelle hatten. Das hat sich letztes Jahr doch so ein bisschen so gezeigt. Meistens, wenn Niederschlag kam, war er immer kurz und es war relativ viel, dass wir auch teilweise Überschwemmungen hatten. Und ein weiterer Effekt, den man so ein bisschen sieht an der Stelle, das ist halt auch sowas, was die im Moment sehen. Deutschland bekommt mehr Niederschlag, aber verteilt sich saisonal halt ganz anders. Wir sehen jetzt hier im Sommer bleibt es ungefähr gleich. Also wir sehen auch gleich in der nächsten, auf den nächsten Folien immer so, dass das auch so ein bisschen so ein Ausreißer gewesen ist. Im Allgemeinen liegt der Trend da, dass man hier so 20% meistens weniger hat, da es ungefähr gleich bleibt. Und die größten Zuwächse meistens immer hier sind. Was halt bedeutet, wir müssen uns eigentlich auch mit unserem jährlichen Wasserhaushalt, den wir halt hier regional haben, eigentlich ganz anders aufstellen. Wir müssten im Winter und im Frühjahr deutlich mehr speichern, weil wir wissen, dass im Sommer deutlich weniger da ist, damit wir unsere Landwirtschaft vernünftig betreiben können. Gleiches halt auch, wenn ich jetzt mehr Sonnenstunden habe. Es nützt mir teilweise gar nichts, wenn ich meine Wasserflächen oberirdisch staue, um sie dann halt zu verwenden. Weil wenn ich gutes Wetter habe und die Sonne habe, ist Verdunstung da, dann ist mein Wasser auch weg. Also es ist an vielen Stellen so, dass dann schon Überlegungen halt auch da sind, unterirdische Wasserreservoirs anzulegen. Die erwärmen sich zwar auch so ein bisschen, aber hat dann so Verdunstungs- und Verschwindeeffekte, dass Wasser halt irgendwie dann irgendwie weggeht oder wegverdunstet durch den Kreislauf. So ein bisschen mit mitigiert, dass das halt da ist. Ne? Und wenn man sieht, 15% mehr Sonnenstunden, halt auch an der Stelle jetzt nicht ganz so über dem Schnitt warm, aber weniger Niederschlag, ist es halt besonders krass, was halt im Frühjahr und im Winter passiert. Ne? Wann haben wir das letzte Mal halt wirklich mal Schnee gehabt oder wo es wirklich richtig kalt war? Also ich erinnere mich noch das letzte Mal, als wirklich mal richtig kalt war, wo wir auch wirklich mal so minus 10 Grad und richtig Schnee hatten, war in dem Winter 2021. Da hatten wir wirklich mal so im Februar anderthalb Wochen gehabt, wo es richtig kalt war und richtig viel Schnee war. Ansonsten eigentlich gar nicht. Ich habe Silvester von 23 auf 24, glaube ich, war das. Habe ich von einem Kumpel aus Berlin so eine richtig böse Nachricht noch gekriegt, zuzüglich zu den Neujahrsgrüßen, dass er meinte, Benni, das kann nicht sein. Ich fahre gerade im T-Shirt bei 17 Grad in Berlin mit dem Fahrrad von meiner Schwester nach Hause. Kannst du das bitte mal abstellen? Weil wir tatsächlich mal ein Neujahr hatten, wo wir halt wirklich abends im Pulli Neujahr feiern konnten, durch die Stadt fahren konnten. Wann hatten wir es in letzter Zeit mal gehabt? Gucken wir uns das nochmal so ein bisschen anders an. Ich hatte eben das so ein bisschen saisonal gezeigt und diese Bilder finde ich eigentlich relativ schön. Was seht ihr? Auf der X-Achse ist es immer so ein bisschen so, wenn wir mit Werten hier in diesem Koordinatenursprung sind, würden wir genau dieses 30-jährige Mittel treffen. Auf der einen Achse in Temperatur, auf der anderen Achse in Niederschlag. Und was wir jetzt tatsächlich, ne, nicht ganz unerwartet, wir haben gesehen, dass es deutlich zu warm ist, sehen alle Monate auf dieser Seite. Ne, also wir sehen teilweise der Februar, wenn wir da so ein bisschen gucken, fast 5 Grad wärmer als im Mittel alles gewesen. Was aber auch relativ spannend ist, wir sehen, viele der Monate, die wir halt hatten, gerade im letzten Jahr, waren halt deutlich nasser. Das erklärt halt auch so ein bisschen, warum wir da an der Stelle sehr viel mehr Niederschlag hatten. Aber gerade so an der Stelle zum Ende hin von 2024 und dann eigentlich mal so in der Mitte, waren halt auch die Monate, die waren deutlich zu warm, aber auch deutlich zu trocken. Aber ansonsten so letztes Jahr war es eigentlich ziemlich gut für unser Grundwasser. Ne? Wir haben uns halt relativ viel Niederschlag gehabt, der war auch saisonal relativ gut verteilt. Wir hatten immer mal so einen Monat pro Saison drin, wo es eher trocken gewesen ist. Aber alles in allem, und das gucken wir uns auch gleich nochmal so ein bisschen in so einer kleinen Slideshow an, war es tatsächlich so, dass es für unser Grundwasser letztes Jahr ein relativ gutes Jahr war und auch wenn man so ein bisschen von den Leuten hört, so, ja, aber das war letztes Jahr alles ganz schlimm, weil war ja viel zu kalt und hat viel zu viel geregnet. Ja, nee, wir sehen hier, dass es doch für unsere Verhältnisse überdurchschnittlich warm war. Und wenn man sich das halt auch mal so anguckt, ne, wir hatten so viel Niederschlag im letzten Sommer, das sehen wir hier. Ne? Der Sommer war vom Niederschlag so, wie er damals eigentlich immer war. Der war nicht zu nass, der war voll im Soll. trotzdem, dass er dann zu warm war und wir immer mal so kurze Phasen hatten, wo es wirklich richtig warm gewesen ist. Jetzt hier nochmal daneben, gleiche Achsen und jetzt tatsächlich nochmal die gleichen Werte für die letzten Jahre. Was man jetzt so ein bisschen blöd sieht, das ist mir auch später erst aufgefallen, die machen hier oben noch so ein bisschen so einen kleinen farblichen Unterschied. Das sieht man so gar nicht, ist aber auch jetzt erstmal nicht so ganz relevant. Was für uns erstmal so ein bisschen relevant ist, wir gucken uns die letzten Jahre an, so ab 2018. Und da sehen wir tatsächlich so ein bisschen diese Anomalie. Ne? 2021 war nicht ganz so warm, weil es dann wirklich auch im Februar nochmal richtig Winter gegeben hat. Aber wir sehen halt gerade so die Sommer davor, waren sehr, sehr warm und so ein bisschen die beiden letzten, die wir hatten, waren so eine gewisse Anomalie, sehr viel wärmer, aber auch sehr viel mehr Niederschlag. Das ist schon so ein bisschen interessant an der Stelle. Ich erinnere mich tatsächlich noch, das ist auch die Anekdote, die viele Leute aus meinem Umkreis kennen, 2019 war halt auch relativ warm, relativ trocken, da bin ich im Juli mal, das war halt genau diese Phase, wo man so anderthalb Wochen mal so richtig Hitze hatte, bin ich hier in sommerlichen 37 Grad in den Zug eingestiegen und dann in Berlin-Spandau bei winterlichen 30,9 Grad wieder ausgestiegen und das war dann halt so, da war man so eine halbe Woche in Berlin gewesen und da war es die ganze Zeit halt einfach nur warm und trocken. Und tatsächlich die letzten zwei Jahre schon so ein bisschen die Ausreise, was aber auch, wenn wir uns an den IPCC-Bericht vom Anfang so ein bisschen zurückerinnern, ne? Höhere Temperatur, grundsätzlich aber mehr Niederschlag. Und der Trend zeichnet sich da zumindest schon so ein bisschen ab. Ne? Gleiches hatten wir eben gesehen, halt auch so von den Sonnenstunden. Da immer, wo der rote Balken ist, haben wir deutlich mehr Sonne gehabt, die waren deutlich weniger. Und da sieht man halt tatsächlich auch für das Jahr 24, ne, also hier nochmal saisonal, aber dann hier an der Stelle auch, Winter so wie immer nochmal deutlich weniger, hatten halt aber auch dieser Stelle, dass es dann auch deutlich trockener gewesen ist. Wir erinnern uns ja letztes Jahr, das war ja auch so ein bisschen so diese große Debatte mit diesen sogenannten Dunkelflauten, die wir auch so ein bisschen hatten. Da hatten wir so dieses klassische herbstliche Hochnebelwetter, also kein Wind, keine Sonneneinstrahlung, die meiste Zeit halt Nebel gehabt. Sieht man hier auch, ne? Deutlich weniger Sonnenstunden, war auch zu trocken, aber von den Temperaturen her für die Zeit deutlich zu hoch. Ne? Sieht man halt auch, man hat relativ viel Wasser in der Atmosphäre gehabt, wenn sich das nachts dann abgekühlt hat, hat das wirklich diesen hartnäckigen Hochnebel gebildet. So, das alles jetzt berücksichtigt, denkt man sich ja eigentlich so, 2024 war ja eigentlich ziemlich cool. Grundwasser muss das ja relativ gut wieder besser gemacht haben. Wir gucken uns jetzt das einmal gleich auf den Folien an und wenn wir gleich durch sind, habe ich noch eine kleine Webseite mitgebracht, wo man das so monatsweise durchklickern kann. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Das war so ein bisschen so der Anfang von 2024. Ne? Da sieht man, je grüner, desto besser. Je roter, das sehen wir gleich auf den anderen Bildern, desto weniger Grundwasser. Also hier tatsächlich so, stellt euch eine Deutschlandkarte vor und diese Messpunkte, das gucken wir uns auch gleich auf der Webseite noch an, sind tatsächlich auch von der Geografie so ausgebreitet. Also das ist einer in Schleswig-Holstein, das hier unten sind zwei, die in Bayern sind. Und da sieht es eigentlich am Anfang des Jahres noch relativ gut aus. Jetzt habe ich noch ein zweites Bild mitgebracht vom Oktober. Ne, da sieht man, wir hatten eben in der Abbildung gesehen, der August war relativ trocken, September und Oktober waren halt wieder okay. Das bedeutete halt gerade so in den tieferen Schichten war halt dann schon nicht mehr ganz so viel Wasser da, aber so bodennah war die Feuchtigkeit doch noch einigermaßen gut vertreten. Jetzt haben wir so ein bisschen gesehen, November, Dezember waren vom Niederschlag halt eher schlechter. Und wenn man sich jetzt noch so ein bisschen so, dass der Spoiler-Alarm dann halt für 2025 so die letzten Monate anguckt, wirklich viel Niederschlag hatten wir halt auch nicht. Das heißt, auch wenn 2024 so übers Jahr hinweg und zu unserem Grundwasserspiegel halt wirklich gut gewesen ist, ist es tatsächlich so gewesen, dass dann jetzt die Startbedingungen für dieses Jahr und das, was wir bis dieses Jahr halt auch schon hatten, eigentlich dafür sorgen, dass unser Grundwasser halt wieder deutlich schlechter geworden ist. Jetzt aus dem Bericht halt auch nochmal, ne, die Abbildung kennen wir so ein bisschen, nochmal so ein bisschen so beides aufeinandergelegt. Einmal so die Klimamodellierung auf der einen Seite, da seht ihr halt hier, das sind die gleichen Szenarien, die wir uns da in Rot und in Blau halt auch angeguckt haben. Ne, das so, wir machen weiter wie bisher, das war auch bei den Gasausstößen und bei den Temperaturen so ein bisschen so aktuelle Politiklage. Das hier so ein bisschen konsequenter Klimaschutz, das war die blaue Linie, da kommen wir dann irgendwo so bei 2 Grad raus. Nicht geil, aber geht immer noch ganz gut. Und wir sehen halt aktuell hier diese Trendlinie, was so Temperaturen und sowas angeht. Und ja, die Aussage, die letztes Jahr schon auf den Folien stand, von den 10 wärmsten Sommern, waren halt alle auch in den letzten 10 Jahren mittlerweile. Es ist halt einfach so, wir machen jährlich einen Rekord nach dem nächsten. Wenn man sich mal so anguckt, wie halt die Gesamttemperatur war, das sieht man auch in dem Klimabericht, jedes Mal, wenn man so das Jahresmittel sieht, das wird halt einfach nur größer im Moment, jedes Jahr. Wir haben gesehen, von 23 zu 24 um 0,3 Grad wärmer als im Vorjahr. Von daher, der Trend ist sogar noch deutlich pessimistischer als dieses pessimistische Szenario, was wir hier haben. Und wenn wir nicht gegensteuern, womit es in der aktuellen politischen Landschaft eigentlich nicht danach aussieht, dann steuern wir halt locker auf 3 bis 4 Grad zu. Und wir haben halt alle gesehen, die Risiken fangen bei 2 bis 2,5 Grad halt an, schon richtig blöd zu sein. Genau, das jetzt nochmal so ein bisschen so der allgemeine Erwärmungstrend. Das eine, was wir haben, ist Deutschland, wo wir auch am Eingang gesehen haben, so diese Headlines, Europa und gerade Deutschland erwärmt sich deutlich stärker. Und ihr seht jetzt hier so ein bisschen, das ist diese Abbildung hier unten, das ist so ein bisschen so das, wie sich die Welt entwickelt, also die Welt insgesamt. Und da sehen wir, ja, naja, das ist schon noch nicht ganz so schlimm, wenn man es global betrachtet, aber der Trend die letzten Jahre geht halt auch deutlich stärker hoch. Das hat auch so ein bisschen nochmal eine relativ schöne grafische Darstellung, ne? Wie haben wir das hier auf dem europäischen Festland und wie halt auch gerade in Deutschland und wie entwickelt sich eigentlich auch an der Stelle die Welt weiter? Und der Trend ist an der Stelle, und das sind jetzt die reinen Beobachtungsdaten, der Trend geht halt durch die Beobachtungsdaten deutlich stärker nach oben. Alles eher so pessimistisch. Ne? Also die Modelle, auch wenn sie nicht komplett genau sind, der Trend, den sie halt prognostizieren, ist da, wo wir im Moment halt auch ganz stark hinsteuern. Noch so ein paar Zahlen mitgebracht, einfach auch noch so ein bisschen so extrem im Allgemeinen. Wir haben auch selbst für Europa jetzt schon gesehen, im Schnitt für Europa ungefähr 1,6 Grad. Regional halt auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Gerade, das war auch die letzten Jahre schon so, nördliches Europa, also Finnland, Schweden, Norwegen, da war, ist es noch nicht ganz so stark gewesen, hatten wir meistens eher so Werte um 1 Grad, 1,2 Grad. Ne? Aber gerade so der Raum Balkan, Türkei, Griechenland, zentrales Mittelmeer da unten halt auch, ne? Gleich auch schon deutlich über 3 Grad. Haben wir auch so ein bisschen gesehen, ne? Im Norden halt die Erwärmung nicht ganz so stark und auch deutlich mehr Niederschlag. Im Mittelmeerbereich deutlich stärker, schon deutlich eher, dass es sich ins Wüstenklima halt reingeht. Und was tatsächlich auch noch interessant war, das hatte ich tatsächlich auch noch so gar nicht auf dem Schirm gehabt, es gab tatsächlich an der Stelle auch zwischen West- und Osteuropa ein relativ starkes Gefälle in den Sonnenstunden. Das korreliert so ein bisschen mit dem, was man da hatte, gerade so in den Bereichen, wo dann halt auch relativ viele Sonnenstunden waren, hatte man dann meistens auch immer die knackigen, heißen Sommer gehabt. Mit den entsprechenden ganzen Waldbränden. Wir hatten ja auch letztes Jahr die verschiedenen Sachen, Türkei, Griechenland, Serbien, dass da halt auch die Wälder gebrannt haben. Sehr, sehr stark. Wenn man jetzt global noch mal ein bisschen drauf guckt, hatten wir letztes Jahr die relativ spannende Situation. Wir hatten in Mexiko wirklich auch über fast anderthalb Wochen, dass die Temperaturen über 50 Grad hatten. Wir hatten in Brasilien die Situation, und das war ziemlich interessant, Brasilien auch im Sommer deutlich, also Temperaturen 30 Grad, Nachttemperaturen halt wirklich 20 bis 25 Grad, ist für die aber an der Stelle völlig normal. Die haben meistens immer diesen meteorologischen Effekt gehabt, die hatten dabei immer noch eine relativ starke Wolkendecke. Die Wolkendecke hat dazu geführt, dass es nur 30 Grad warm geworden ist und vieles halt in der Wolkenschicht rein oben thermisch halt festgehalten wurde. Turns out hatten sie letztes Jahr mal die Situation, dass diese Wolkendecke auf einmal mal gefehlt hat. Was dann bedeutete, dass sie in den brasilianischen Großstädten halt auch über Wochen keinen Niederschlag, Temperaturen bis 43 Grad und Nachttemperaturen bis 28 Grad gehabt haben. Ohne Klimaanlage kaum auszuhalten. Letztes Jahr war es noch so, dass wir für 2023 geguckt hatten, dass wir in China mal wirklich den kältesten Punkt hatten mit minus 50,3 Grad. Hier sehen wir dieses Mal, ist es Finnland gewesen, aber halt auch nicht mehr so stark. Gerade so die Extreme der negativen Temperaturen werden halt deutlich kleiner, während die Extreme bei den positiven Temperaturen deutlich stärker steigen. Wir hatten die Situation, und da ist mir jetzt tatsächlich aufgefallen, das Minuszeichen muss weg. Das ist mir da leider hingerutscht. Es war tatsächlich so, dass auf Spitzbergen eine Woche lang im August tagsüber 21 Grad waren. Das ist für die da oben halt wirklich außergewöhnlich. Das Gleiche halt auch an der westlichsten Ecke von Alaska in Anchorage. Die hatten das Gleiche halt auch. Die haben irgendwie sonst eine Mitteltemperatur im Jahr von, glaube ich, 3 oder 4 Grad. Die hatten eine Woche lang fast durchgängig 25 Grad da oben. Die wussten auch nicht, was ihnen passiert ist. Also ganz, ganz, ganz starke Sachen. Ja, nochmal so ein anderes Extremwetterereignis, was wir da halt auch hatten. Ne, 180 Millimeter in 24 Stunden in den baltischen Staaten, also wirklich flächendeckend im kompletten Baltikum an einem Tag an Niederschlag. Das ist für die halt auch so viel gewesen wie in den kompletten anderthalb Monaten, also August bis Mitte September rein. Die Menge ist halt einfach mal an einem Tag dahin gefallen. Ja, und das hatten wir auch schon so ein bisschen gesehen. Wir hatten sehr, sehr viele Hurrikane. Nicht verwundern lassen, Taifun ist das gleiche Konstrukt, aber im Pazifik nennt man sie Taifun, im Atlantik nennt man sie Hurrikane. Aber war halt an beiden Stellen so, die Taifun-Saison und die Hurrikan-Saison war substanziell länger mit deutlich stärkeren Kategorie 4 Stürmen. Also die haben halt so sogenannte Saffir-Simpson-Skala. Da werden die Hurrikans in 4 Kategorien gemacht. 4 ist das höchste, so mit so Erwartungswerten 200 bis 300 km/h Wind, halt also schwerer Niederschlag von so 120 bis 180 Millimetern. Also das, was wir hier gemessen hatten, so in 24 Stunden, das ist so das, was in so einem Kategorie 4 Sturm halt da ist. Und da gab es ja auch verschiedene Meldungen, gerade wenn der sich dann halt auch in der Karibik gebildet hat, hat er ja eigentlich die kompletten karibischen Inseln einmal tatsächlich fast komplett verwüstet, bis er dann mit voller Wucht irgendwie in Texas oder halt auch in Florida auf Land gegangen ist. Und da dann tatsächlich meistens immer noch mit einer Kategorie 4 oder einer guten Kategorie 3 dann halt auf Land gekommen ist. Da schwere Verwüstungen angerichtet hat, in New York dann nochmal so auf den Atlantik, sich nochmal so ein bisschen aufgetankt hat. Und dann haben wir das hier dann in Mitteleuropa dann nochmal so als schwere Stürme dann halt auch bekommen. Was das für Ergebnisse hatte, haben wir meistens auch gesehen, dass dann halt einfach die komplette Infrastruktur dann für anderthalb Tage auch mal wieder lahmgelegen hat, weil auch relativ viele Bäume dann auch wieder mit irgendwelchen Bahnstrecken gekuschelt haben. Was nehmen wir daraus jetzt mit? Tja, letztes Jahr stand da noch 7 Jahre, mussten jetzt einmal einen höher inkrementieren. Also von den 10 wärmsten Sommern, die wir seit Beginn der Wetteraufzeichnung gemacht hatten, waren die letzten 8 in den letzten 10 Jahren. Ich meine, 2003 und 2010 sind bisher die Ausreißer gewesen, die 10 Dinger dann voll machen. Wir hatten darüber gesprochen, ne? Schwerere Extremer. Und auch die Saison für die Extremwetterereignisse werden deutlich länger und die Wahrscheinlichkeiten, dass sie halt auftreten, steigen halt auch deutlich stärker an. Also es gibt ja immer so diese Begriffserklärung, so, das ist ein Jahrhunderthochwasser oder das ist ein Jahrtausendereignis. Und ja, so statistisch tauchen die dann halt auch wirklich einmal alle 1000 Jahre aus, was jetzt halt dazu führt, dass wir halt das Wetter und auch das Klima, dass es deutlich extremer wird, ist, dass das dann eventuell so ist, was früher mal ein Jahrtausendereignis ist, ist vielleicht in 10 Jahren noch so ein Jahrhundertereignis. Es ist halt meistens so, dass es um einen Faktor 10 dann wahrscheinlicher wird. Ja klar, wenn die Statistik richtig blöd ist, tritt das dann auch in 10 Jahren zweimal halt auf. Aber wirklich so die Häufigkeit, dass solche Sachen halt auftreten, wird halt deutlich, nimmt halt deutlich zu. Wir hatten das jetzt so ein bisschen gesehen und das gucken wir uns dann gleich zum Abschluss halt auch nochmal dann an. Wir hatten eigentlich schon relativ ein gutes Jahr fürs Grundwasser. Wir haben gesehen, 23 und 24 waren vom Niederschlag relativ gut. Spoiler-Alarm für 25. Wir haben die letzten 3 Monate sehr starkes Wasserdefizit gehabt. Unser Grundwasser ist im Moment sehr, sehr schlecht. Und ne, das hatten wir uns auch so ein bisschen angeguckt, als wir uns die globale Karte angeguckt haben. Nicht nur saisonal, sondern auch in der Geografie ändern sich die Niederschläge. Das bedeutet, an einigen Stellen wird es besser sein, halt Landwirtschaft auch anzubauen, andere Stellen werden halt einfach unbewohnbar. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal so ganz kurz angesprochen gehabt. Die fangen mittlerweile an der Küste in Grönland an, Obst- und Gemüseanbau zu machen. Man kann jetzt mittlerweile die ersten Himbeeren, Erdbeeren, Äpfel und sonst irgendwas von der grönländischen Küste halt bekommen. Das Klima, das sich mittlerweile so geändert hat, dass da dieser Anbau möglich geworden ist während der Sommermonate. Ja, das jetzt nochmal so ein bisschen so die letzten Takeouts daraus, ne, also der IPCC-Bericht an sich macht so ein bisschen so, wie soll es sich entwickeln. Wir haben uns so ein bisschen angeguckt, wie die Beobachtungsdaten damit reinspielen, und der Trend aus den Beobachtungsdaten korreliert halt wirklich sehr stark mit den IPCC-Findings. Und halt wirklich so eher so den Worst Cases mittlerweile als den noch nicht ganz so schlimmen Cases. Wir haben jetzt 2 Jahre lang in Folge das 1,5-Grad-Ziel gerissen. Es ist tatsächlich korrekt, dass für eine generelle Überschreitung des klassischen 1,5-Grad-Ziels muss das über viele Jahre sein. Also wenn wir tatsächlich jetzt die Situation haben sollten, von der ich nicht ausgehe, dass wir normal mehrere Jahre haben, wo wir deutlich unter dem 1,5-Grad-Ziel sind, kann man dann sagen, in der Mittelfrist halten wir es noch ein. Aber ihr habt gesehen, der Trend zeigt halt nicht danach an, dass wir wirklich so Anomalien haben sollten, dass wir wirklich substanziell viele Jahre in der nächsten Zeit haben, die halt wirklich unter diesem 1,5-Grad-Ziel liegen werden. Im Moment ist der Trend halt einfach immer nur, jedes Jahr packen wir eigentlich eine Schippe drauf. Gleiches halt auch wie 2023 schon gewesen ist, wir haben eigentlich nicht wirklich Rekorde gebrochen. Also da war halt nichts, wo wir halt sagen konnten, dass das war richtig schlimm, auch jetzt an dem Mittwoch, den wir jetzt auch für die Temperaturen hatten. Wir haben halt nicht die 40 Grad oder die 41 Grad gerissen, wie wir sie 2021 oder auch 2019 hatten. Aber wir haben halt flächendeckend höhere Temperaturen gehabt. Also gerade jetzt halt auch am Mittwoch war die Region Hannover mit 39,5 Grad, einmal in Wunsdorf und auch einmal in Basinghausen, halt schon der Spitzenreiter, als man sich die Messwerte angeguckt hat. Das ist halt wirklich so, das ist immer keine Sache, wo wir dann halt auch die Extreme übertreffen, aber es wird halt in der Fläche werden die Extreme immer stärker. Ja, und gerade auch die Politik und alles andere, was halt so ist, das ist das beste Meme, was ich dafür gefunden habe. Also eigentlich sitzen wir uns in einem brennenden Haus und sagen eigentlich an vielen Stellen so, ja, das passt schon. So, dann erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt switchen wir einmal nochmal kurz zurück, weil eine Sache, das möchte ich euch zeigen, das ist halt animiert halt deutlich besser. Wir sehen jetzt hier, ne, das sind so ein bisschen die Bilder, die ich euch gezeigt habe. Ihr seht hier unten, ne, da halt wirklich die ganzen Punkte halt auch aufgezeigt, wo jetzt diese Stellen sind, wo sie diese Grundwasserprofile gemacht haben. Ne? Also das eine, was ganz oben war, dann hier in Zentralniedersachsen und die anderen halt hier im süddeutschen Bereich. Und was ich jetzt euch hier noch mitgebracht habe, ist so ein bisschen so die Geschichte, ne? Also das war der Dezember. Ne? Wir hatten ja so ein bisschen dieses Bild schon gesehen. Der Dezember war so, dass das Grundwasser schon wieder deutlich sich zurückgezogen hatte. Und war jetzt der Dezember, weil November und Dezember noch relativ trocken waren. Jetzt gucken wir mal, dass das so vernünftig so da ist. Und jetzt klicken wir einfach nochmal zum Abschluss, und das ist dann so der Cliffhanger. Gucken, vielleicht machen wir das nächstes Jahr dann halt wieder, wie sich das mit dem Grundwasser entwickelt. Und ihr seht, ja, Januar, Februar waren noch okay. Und das waren jetzt dann so die letzten Monate. Wir sehen halt also flächendeckend Grundwasserspiegel gar nicht mal so gut. Ne? Jetzt der Juli geht in diesen Trend halt auch schon mit rein. Also wir hatten bisher halt auch, zwar jetzt erst angefangen, aber einen großartigen Niederschlag hatten wir auch nicht. Wir haben jetzt vielleicht nächste Woche wirklich das Glück, also wenn man so ein bisschen schaut, Montag, Dienstag, Mittwoch soll mal Niederschlag kommen, sodass wir da eventuell den Juli mal wieder im Soll haben. Aber die letzten Monate waren halt schon so, dass wirklich viel wieder ausgetrocknet ist. Es gab vor 2 Wochen das erste Halbjahr den Dürrebericht vom Deutschen Wetterdienst, und da war gerade so, dass die Region Hannover und halt auch bis nach Hamburg hin, unten in die Ecke Richtung Köln und halt auch nochmal in Süddeutschland, da waren halt so 3 große Flecken, wo halt fast das Grundwasser im roten Bereich ist. Also da ist es fast schon so, dass die Leute wieder anfangen, Wassertanks wieder an verschiedene Stellen zu machen, um die Leute dann halt noch mit Trinkwasser zu versorgen. Das hatten wir lustigerweise in 2020 auch schon gehabt. Da war zum einen Corona, dieses Zeug, woran sich keiner mehr erinnert. Viele Leute sind nicht weggefahren. Es war ein relativ heißer Sommer, also gerade in der Region Hannover, so die Ecke Wunsdorf-Bad Nenndorf, das ist so 20 Kilometer westlich von hier, da war es tatsächlich so, dass die über 1,5-2 Monate wirklich dann mit Wassercontainern da in die Städte oder in die Dörfer halt reingefahren sind, weil das Grundwasser so niedrig war, dass du teilweise aus dem Wasserhahn kein Wasser mehr bekommen hast. Und der Trend, wenn man sich das Grundwasser anguckt, könnte für einige Regionen, wenn der Sommer jetzt halt noch weiter so bleibt, und ich meine, der fängt ja jetzt auch gerade erst an, das ist das Wasserdefizit, was wir haben, so ein bisschen die Tendenz, dass wir das dieses Jahr auch nochmal erreichen. Das ist so der Cliffhanger für 2025. Damit beende ich jetzt auch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. dass ich nochmal hier auf die Folie zurückgehe, klick. Habt ihr Fragen? Dann jetzt gerne. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alle geflasht. Alle desillusioniert. Alle noch zur Chunktheke und das ungesehen machen. Ja, bitte. Warte, du kriegst ein Mikro. Ich glaube, irgendwie einmal drücken, dass man es dann auch im Stream hört. Und dann... Ach, keine Panik. Frag. Es gibt immer nur kluge Fragen oder Anmerkungen.
Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt, ob du dich überhaupt damit beschäftigt hast. Aber ich hatte, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, ein paar Wochen, vielleicht einen Monat oder so, hatte ich von Luisa Neubauer einen Beitrag gesehen zu einer Klage von einem Bauer.
Diese peruanische Bauernklage?
Genau. Mhm.
Ich weiß da so ein bisschen was. Stell mal deine Frage. Ich guck mal, ob ich sie beantworten kann. Wenn ich es nicht kann, dann sage ich rechtzeitig Bescheid. Ja, also ich habe sie so ein bisschen betrachtet. Also Kontext an der Stelle so ein bisschen. Es gab, das hat der Bauer, glaube ich, erstmal alleine gemacht. Und da hat er, ich bin mir nicht ganz sicher, er hat hier tatsächlich so Non-Profit-Organisationen gehabt, die so ein bisschen stellvertretend ihn bei der Klage und halt auch bei der Einreichung entsprechend auch unterstützt haben. Die Klage war grundsätzlich halt so, dass dieser peruanische Bauer hingegangen ist und gesagt hat, passt auf, ihr westlichen Industriestaaten, weil ihr bei eurem CO2-Haushalt solche Schweineseiten halt deutlich mehr in die Atmosphäre ballert, ist es bei uns so, dass ihr macht auf der Nordhalbkugel in euren Industriestaaten, geht ja deutlich stärker Treibhausgase emittieren, als wir das jetzt zum Beispiel bei uns machen. Und die Auswirkungen, die eure Treibhausgase haben, kriege ich bei mir mit, weil mein See, ich weiß nicht, ob der austrocknete oder ob er irgendwie über die Ufer treten konnte, da bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, aber jedenfalls hat er darüber argumentiert, dass er gesagt hat, euer CO2-Ausstoß sorgt dafür, dass mein Haus demnächst entweder durch Extremwetterereignisse zerstört wird oder der See über die Ufer tritt. Nagel mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht genau. Und das war grundsätzlich die Argumentation, die er gemacht hat. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich habe die Urteilsverkündung mitbekommen. Also es war schon so, dass sie ihm in der Sache für die Klimaklage oder halt auch für die Aussichten, dass man Klimaklagen einreichen sollte, wurde er schon gestärkt. Aber im Endeffekt haben sie ihm gesagt, so ja, du hast schon recht und das hat Auswirkungen, aber nicht für dein Haus. Das konntest du uns nicht gut genug nachweisen. Das war so ein bisschen so der Take, den ich aus der Begründung mitgenommen hatte.
Ja, also wenn ich mich richtig dran erinnere, war es glaube ich so, dass er mit dieser Argumentation wurde gesagt, ja, das stimmt schon so. Die haben auf jeden Fall, tragen sie eine große Verantwortung für diese Dinge. Mhm, und es genau. Hätte wohl Erfolg, wenn es halt mehr Leute gibt, die jetzt diese Klagen einreichen, die halt feststellen, okay, gut, ich bin direkt betroffen. Genau, weil es also bei ihm, glaube ich, nicht so direkt ist. Und wenn es andere Leute gäbe, die da direkter betroffen sind, dann genau. Hätten die wahrscheinlich genau. Erfolg.
So böse man es sagen muss, Menschen, deren Haus schon kaputt gegangen ist, haben leider einen deutlich besseren Argumentationshammer, die kausalen Zusammenhang machen können. So, das Ereignis, was dafür gesorgt hat, dass mein Haus jetzt nicht mehr steht, ist durch den Treibhausgasausstoß, der eventuell auch da passiert ist, in seiner Wahrscheinlichkeit deutlich gestärkt worden. Und dann kann man da tatsächlich auch über den IPCC-Bericht und auch über die Beobachtungsdaten schon so ein bisschen argumentieren, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt, dass das Auswirkungen darauf gehabt haben kann, dass das Haus kaputt ist. Ist aber halt auch ganz, ganz schwer, weil es halt schon ein chaotisches System ist. Da ist die Zusammenhänge herzustellen, ist halt wirklich sehr, sehr schwierig und du musst halt auch sehr, sehr gute Argumente machen. Also da ist sich die Wissenschaft tatsächlich auch selber noch nicht so ganz einig. Viele Wissenschaftler sagen da ja auch bewusst so, wir gehen davon aus, dass es halt auch so ist, aber es ist fast kein Wissenschaftler, der halt wirklich sagt, und ich will jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit halt sagen, dass auch genau dieser kausale Zusammenhang ist, aber sie sehen starke Indikatoren dafür. Und das ist halt auch immer auch so ein bisschen so, wenn man halt anfängt, mit Menschen auch zu argumentieren, die halt sagen, es gibt den Klimawandel nicht. Das ist halt immer so, die kommen halt immer so, ja, aber der Telegram-Kanal hat mir gesagt, das ist so nicht. Und du sagst ja selber in deiner Argumentation, mit dieser prozentualen Sicherheit und dieser Fehlerabweichung bin ich der wissenschaftlichen Überzeugung, dass das so ist. Also der Wissenschaftler würde sich nie zu Absoluten hinreißen lassen. Und das ist auch so ein bisschen so die Schwierigkeit, weswegen auch der peruanische Bauer da so die Schwierigkeiten hatte, das durchzuverargumentieren.
Okay.
Gibt es noch Anmerkungen, Fragen? Dann kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und noch einen schönen Hackover-Abend.